Was oft in der bedürfnisorientierten Erziehung, was oft missverstanden wird, ist, dass die Eltern sich dann nur noch um die Bedürfnisse der Kinder kümmern. Aber bedürfnisorientiert heisst eben genau, Bedürfnisse von allen Familienmitgliedern berücksichtigen und schauen, wie wir zusammen einen Weg finden.
Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Jansen.
Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht.
Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder dazulernen.
Baby Steps, weisst
du? Unser ganzes Leben wird digital. Warum also nicht auch Post? Wir von Any Working Mom arbeiten seit 2 Monaten mit der digitalen Postbox von Peaks. Unsere Post wird eingescannt und wir können sie bequem am Kompi beantworten, sortieren oder im Bedarfsfall auch löschen. Alle Unterlagen können wir taggen und ablegen, sodass wir alles wieder finden und von überall her darauf zugreifen können. Also wir sind Fan. Ein Merci an unseren Sponsor, der diesen Podcast möglich macht. 24 Stunden am Tag mit den Leuten zusammen sein, die wir am liebsten haben, das ist ehrlich gesagt nicht nur schön. Geschwister, die streiten die ganze Zeit, Mami und Papi sind im Dauereinsatz und Geduld ist fast noch kostbarer geworden als WC-Papier. Für diesen Podcast habe ich mit Ellen Giraud geredet. Sie ist Journalistin und Wissenschaftlerin und betreibt das Online-Magazin «Chez Mama Bull». Dort geht es ums Leben mit Kindern auf Augenhöhe. Wie ihr das im Moment klingt, wollte ich natürlich von ihr wissen. Viel Spass beim Zuhören.
Es gibt so Tage, wo ich das Gefühl habe, hey, ich habe es voll im Griff und sie spielen so herzig zusammen, friedlich und ich kann irgendwie eine Stunde arbeiten. Und dann gibt es Tage, wo ich sage, jetzt muss ich einfach gut joggen, weil sonst drehe ich durch.
Okay, dann bin ich froh, geht es dir auch so. Ich denke ja viel an dich.
Ja, das ist schön.
Wirklich, ich denke viel an dich. Ich denke meistens dann an dich, wenn ich wieder so eine Situation habe, wo ich mit meinem Kind bin und wo ich einfach nicht mehr weiter weiss. Weißt du, wo ich so denke, gut, jetzt habe ich doch, aber jetzt habe ich doch das probiert und jetzt habe ich doch probiert, ruhig zu bleiben und jetzt habe ich doch das gemacht und es funktioniert nicht. Obwohl wahrscheinlich funktioniert das falsche Wort ist in diesem Zusammenhang, oder? Aber ich weiss einfach aber nicht mehr weiter. Und dann denke ich wirklich manchmal so, was würde jetzt echt Ellen machen?
Oh Gott. Oh Gott.
Oder vielleicht. Nein, weißt du. Oder vielleicht.
Bitte
vielleicht,
nicht!
Nicht, aber weißt, vielleicht hättest du ja noch so einen anderen Blickwinkel. Weißt, es geht mir wirklich nicht um richtig oder falsch. Ja. Also das bin ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Das gibt es auch nicht. Ja. Aber wirklich so, weißt du, wie noch einen anderen Ansatz oder eine andere Idee. Mhm. Und ich glaube, über das werde ich heute eigentlich mit dir auch reden. Mhm. Über Ideen und über Mindset und über andere Ansätze als die man vielleicht kennt und vielleicht selber auch als Kind hat mitbekommen. Und einfach mal ein bisschen anders umzudenken.
Aber ich glaube,
wir müssen das Gespräch fast anfangen, dass du mir mal erklärst, woher du kommst. Mhm. Mit Schemamapool, mit Kindern auf Augenhöhe sein. Wie bist du selber zum Thema gekommen? Mhm. Und wo genau bist du in diesem Thema drin?
Mhm. Ja, das ist eine
in dieser
Frage.
Welt.
Also ich bin ja vor der Schwangerschaft bin ich freie Journalistin und Dozentin für Social Media an der HWZ. Und ich habe auch noch studiert, ich habe noch einen Master gemacht, vielleicht an der Unis Basel, Zürich und Luzern. Das war eher so ein bisschen für journalistische Denken gewesen, weil ich mich eigentlich so auf Wissenschaft ausrichten wollte. Im Journalismus. Und dann bin ich Mutter geworden und dann habe ich gefunden, ich gebe das Kind nicht mit 4 Monaten in die Kita. Ist ein absolut feministischer und freiwilliger Entscheid gsi zur grossen Empörung von meinem Umfeld.
Ist wahr?
Genau, ja. Sie haben mich gefragt, für was hast du studiert? Und das ist doch so schade und so. Genau, und dann habe ich gefunden, ich wähle eigentlich so ein bisschen hörst du meine Kinder?
Ich höre deine Kinder, aber das ist voll easy. Okay.
Gut. Ja. Und dann habe ich gefunden, ich will das wie verknüpfen. Also ich will das Wissenschaftliche und Journalistische und Digitale verknüpfen, einfach für mich selber. Und dann habe ich den Blog, weil ich kann schon immer einen Blog machen. Also vor der Schwangerschaft. Und dann habe ich gefunden, jetzt habe ich Zeit. Und dann habe ich den Blog gegründet. Also ursprünglich einfach so ein bisschen als auch ähnlich wie bei dir, einfach als so ein Showcase für meine Arbeit, für meine digitale Arbeit, für meine journalistische Arbeit. Und gleichzeitig hat bei mir so die ganze, also als ich Mutter bin geworden, habe ich dann unfassbar viele Ratschläge bekommen, eigentlich von allen und vor allem auch von kinderlosen Leuten, wie ich jetzt Mutter sein soll. Also schon verrückt.
Hat dich extrem gefreut, oder?
Hey, es hat mich fertig gemacht. Ich bin wirklich, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte es eigentlich ein bisschen cooler sollen nehmen und einfach sagen, gut, die Leute versuchen einfach uns Müttern zu erklären, wie wir leben müssen. Das ist irgendwie nichts Neues und das ist okay und da rein, da raus. Aber mich hat es extrem getroffen, weil ich eine sehr starke Wochenbettdepression hatte bei beiden Kindern. Und ich habe wirklich fest an mir gezweifelt.
Mhm. Aber wer macht das schon nicht, gell? Beim ersten Kind? Also ja, zeig mir jemanden, der beim ersten Kind findet, I got this und genau. Können mir nichts erzählen. Also mir ist es ähnlich gegangen wie dir, ja.
Voll. Hast du auch so viele Tipps bekommen?
Sehr viel, ja, natürlich. Ja. Also Tipps bekommen und also was mir sehr eingefahren ist, insbesondere war, wie plötzlich meine Identität sich komplett verändert hat und eigentlich nur noch aus dem Kind bestanden hat. Also es war wirklich einfach, du bist jetzt Mutter und das ist jetzt das, wo du bist. Und das andere ist wie nicht mehr, es ist gar nicht gesehen worden. Und ich habe mich nicht mehr gesehen, gefühlt. Und das hat mich wahnsinnig belastet. Ist auch ein Mitgrund gewesen, warum das eigentlich Any Working Mom entstanden ist. Aber wir reden über dich.
Wow, also ich glaube, ich muss dich auch mal... Ich mache jetzt übrigens einen Podcast, gell? Ich lade dich da auch
Nein,
mal
Nein, ist wahr. Ja, oh, super, ja. Sehr cool.
genau, was haben wir gesehen? Ja, und ich war wahnsinnig verunsichert und habe mir gedacht, hey, shit, also irgendwie... Ich würde es voll nicht drauf haben als Mutter und so. Und ich bin halt sehr wissenschaftlich orientiert. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Und dann habe ich angefangen forschen, recherchieren. Und dann bin ich zuerst so über Facebook-Gruppen, bin ich so in die ganze Bindungsorientierung unterzogen. Und dann dort natürlich auch gefragt, hey, welche Bücher leset ihr? Und dann bin ich zu so Alfie Kohn, Maria Montessori, Jesper Juhl. Und dort habe ich mich sehr daheim gefühlt. Und es ist vor allem, es hat mir wirklich den Ärmel hineingezogen, weil ich gemerkt habe, es geht nicht darum, wie ich mein Kind muss erziehen, damit XY passiert. Also es ist nicht ein Gerät, das ich so einstellen muss, damit es mir besser geht, sondern es ist dort wirklich um so gesellschaftskritische Themen gegangen, ums Leben, um die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie ich mit mir selber umgehen will, wie ich mit meinem Kind umgehen will. Und ja, es ist eine riesige Leidenschaft, es ist eine riesige Passion daraus geworden. Und dann habe ich das, dann habe ich einfach darüber geschrieben und ich versuche immer, auf meinem Blog, also ich sage ein Webmagazin, es ist nicht einfach ein Blog.
Man muss sich da, glaube ich, schon ein bisschen differenzieren, gell? Oder? Also, ja. Gell? Wenn man schon so viele Stunden drin gesteckt hat und so viel Arbeit.
Ja, und ich glaube, genau, der Approach ist schon, ich tue ja nicht nur irgendwie so ein bisschen von meinem Muttersein erzählen, sondern ich versuche wirklich, das immer wissenschaftlich zu untermauern. Also ich mache das wirklich sehr so wissenschaftlich und ich glaube, das ist auch das, was meine Leserinnen, mein Zielpublikum schätzt. Und das ist und mittlerweile, danke, und mittlerweile ist es ein riesen Erfolg. Also ich habe eben, haben wir eben im Pinterest-Workshop besprochen, 60 bis 100'000 Unique Visits pro Monat. Ja. Also wenn du keine Online-Marketing-Sprache verstehst, das sind einfach bis zu 100'000 Leute pro Monat, die meine Texte lesen. Das ist der absolute Wahnsinn.
Genau, und es sind mehr als bei uns, muss man vielleicht auch noch sagen. Also krass. Das ist wirklich super.
Ja, ich habe natürlich sehr viel Deutsche, ich tue mich gar nicht selber auf die Schweiz. Und mittlerweile, also ich habe natürlich auch extrem viel Austausch mit meinen Leserinnen. Das ist ja schön im Vergleich zu früher zu Printjournalismus, wo du vielleicht einen Leserbrief pro alle zwei Wochen bekommen hast. Da bekomme ich sofort nach jedem Artikel Kritik, Rückmeldungen, Feedbacks. Und durch das, dass es so ein bisschen zum Punkt kam, ich habe angefangen, mit Kindern auf Augenhöhe zu schreiben. Und mittlerweile bin ich eigentlich zum Punkt gekommen, dass das Thema Augenhöhe eben nicht nur bei Kindern relevant ist, sondern es geht auch darum, gehen wir mit Müttern auf Augenhöhe um? Gehen wir mit Grosseltern auf Augenhöhe um? Gehen wir mit unserem Partner auf Augenhöhe um? Ich meine, die ganze Stay-the-fuck-at-home-Bewegung im Moment, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Aber braucht es das Fuck wirklich? Braucht es wirklich die Empörung, dass die haben es nicht begriffen. Ich sehe immer wieder Leute, die sich so empören über andere, die es nicht begriffen haben. Hey, jeder Mensch hat seine eigene Art und Weise, um mit Schock umzugehen. Und es ist so krass, wie wir einfach es ist irgendwie so in unserer Kultur, wir dann so gerne über andere judgen und wir dann so gerne uns darüber stellen und sagen, dass wir eigentlich so viel besser sind als die anderen. Und das ist eigentlich ein Thema, das mich wahnsinnig beschäftigt.
Mhm. Aber da sind wir eigentlich ja gerade wieder bei der Kindererziehung. Mhm. Und ich brauche jetzt gleich das Wort Erziehung. Mhm. Brauchst du es selber auch, übrigens? Erziehung. Weil sage ja noch viele sagen, es ist nicht Erziehung, weil ich ja mein Kind nicht will, irgendwo in ein vorgefertigtes Cake-Förmchen reinpressen, was gar nicht rein mag, sondern eben, viele sagen ja, wir reden mehr von Beziehung zum Kind. Hat mich jetzt noch Wunder genommen, wie du das selber definierst für dich.
Genau. Also ich sehe mich als Begleiterin. Ich sehe das als grosse Ehre, dass ich meine Kinder durch ihre Kindheit begleiten darf. Und ich sehe es nicht als meine Aufgabe, sie jetzt zu erziehen, sie zu formen oder geschweige ihnen irgendwie meine Werte aufzudrücken. Ich rede aber natürlich über Erziehung. Also ich brauche es auf dem Blog, weil Keywords Erziehung, also ich wollte gefunden werden mit Erziehung. Und ich glaube, es ist auch die Frage, wie du Erziehung für dich definierst. Also Erziehung ist per se jetzt nicht das schlimmste Wort. Du kannst auch Erziehung auf Augenhöhe haben. Aber für mich ist es effektiv, ich stelle Beziehung vor Erziehung. Und mir geht es wirklich darum, eine Beziehung mit meinen Kindern zu führen und sie zu begleiten.
Und gibt es denn Sachen, die du ganz spezifisch zum Beispiel nicht machst, wo du sagst, das ist jetzt etwas, das kommt bei uns, das kommt mir nicht in die Tüte, das machen wir nicht?
Ja, ist natürlich schwierig, weil ich weiß nicht, was alles gemacht wird. Also was ich sicher nicht mache, ist zum Beispiel Gewalt anwenden. Ich würde nie mein Kind zwingen, zum Zähneputzen. Das ist einfach, mache ich nicht. Und das wird ja oft
okay, definier Gewalt. Definier mal für mich Gewalt.
Also für mich gibt es verbale Gewalt und es gibt für mich körperliche Gewalt. Und das ist einfach dann, wenn du deine Macht oder deine Stärke ausnutzt, um die andere Person, die schwächer ist, ihre Weh zu machen oder sie in die Richtung zu lenken, wo du willst. Mhm.
Das ist für mich und Gewalt. Also für mich, physische Gewalt ist für mich relativ klar, oder? Da weiss ich, da mache ich jemand anderem mache ich weh und mache ich einen Schaden. Wo fängt verbale Gewalt an?
Ja, das ist hochphilosophisch. Also für mich ist verbale Gewalt sicher anschreien.
Ja. Aber in dem Fall, also
habe ich auch schon gemacht. Natürlich habe ich das auch schon gemacht. Okay. Ich bin einmal kurz davor gewesen, mein Kind zu schlagen. Es ist so, ich werde das nie vergessen. Sie sind, es ist glaube ich so vor 2 Jahren gewesen. Sie sind 3 und 1 sind es damals gewesen. Und das ist wirklich so ein Moment gewesen, so ein Bilderbuch. Sie sind auf einem grossen Sessel zusammengesessen und haben zusammen Pippi Langstrumpf gelesen. Und ich bin sofort ins Zimmer gegangen, habe meine grosse Kamera geholt, um sie fotografieren, weil es ist so ein schöner Moment gewesen. Und plötzlich höre ich einen mega lauten Schrei aus dem Zimmer. Und dann kommt meine Kleine angerannt und hat so einen Abdruck von einem Gebiss auf ihrer Wange. Also, die Grosse hat die Kleine gebissen. Und jetzt sind wir mit Leitungen durchgebrannt. Also, ich bin wirklich meine Hand. Und das ist so krass, dass wir einfach, das sind so Verhaltensmuster, die einfach in mir abgelegt sind, die in uns allen abgelegt sind. Ich wollte sie wirklich schlagen in diesem Moment. Ich habe es zum Glück nicht gemacht. Also, ich bin wirklich so knapp davon gewesen. Ich nehme es keinem älteren Teil übel, der es auch schon gemacht hat. Das ist einfach in unserer Kultur. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir darüber reflektieren. Und dann habe ich sie angeschrien, wie verrückt. Ich habe die Kleine gepackt, bin in ein anderes Zimmer mit ihr und habe die Kleine versucht zu beruhigen. Und das Krasse war, was meine Tochter gemacht hat, meine Grosstochter. Sie ist auch unter einem grossen Schock gestanden, weil sie hat sie bissen nicht, weil sie irgendwie, also sie hat das selber gar nicht so, das war für sie einfach ein Impulsding gewesen. Sie ist in meine Arme gerannt, obwohl ich sie wirklich, ich habe sie sowas von angeschrien und ich habe ihr gesagt, du spinnst. Und also ich war wirklich sehr, sehr gewaltvoll gewesen in dem Sinn. Ich sehe meine Arme gerannt, brüllend. Und das hat mich so berührt, dass, obwohl ich ihr eigentlich etwas Gewalt angewendet habe in dem Moment, hat sie wieder Schutz in meinen Armen gesucht. Und ich glaube, das war für mich wirklich so der Moment gewesen, wo ich habe mir dann wirklich auch Zeit genommen, um das zu reflektieren. Und dann habe ich gemerkt, hey, so wollte ich nicht sein. Und warum? Wieso? Wieso reagiere ich so? Und dann ist eigentlich so die ganze Reise weitergegangen.
Ja, aber wo bist du denn angekommen? Also, hast du denn für dich herausgefunden, warum du so reagiert hast?
Ich bin voll dran. Also, ich glaube, das nennt sich Leben. Das ist jetzt nicht irgendetwas, was ich abschliessend so einem Abend kann. Aber es ist effektiv. Also, ich habe das Gefühl, dass unsere Kinder oder meine Kinder mir sehr oft wieder den Spiegel anheben und mir so ein bisschen die Punkte zeigen. das sind so Themen, wo es ist wie so, das innere Kind trifft auf dein Kind und nachher wird es extrem schmerzvoll. Und dann versuche ich wirklich für mich einfach herauszufinden, hey, wieso reagiere ich so? Wie gehe ich mit Stress um? Wie gehe ich mit Wut um? Wie gehe ich mit Angst um? Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, es geht überhaupt nicht um mein Kind, es geht um mich selber. Weil wenn ich zufrieden und ausgeglichen bin und glücklich und ausgeschlafen und gut ernährt und erfüllt, dann würde ich mein Kind nicht anschreien. Aber wenn ich selber übermüdet, wenn ich selber frustriert mit der Vereinbarkeit, mit meinem Leben, mit meiner Partnerschaft, mit meinem Körper, mit meinem Beruf, mit was weiß ich, viele Themen, die ich in den letzten 5 Jahren aufarbeiten und wo ich immer noch dran am Arbeiten bin, dann reagiere ich eben auch anders auf mein Kind. Und schlussendlich geht es gar nicht um mein Kind, sondern es geht um mich.
Also würdest du eigentlich sagen, das Problem, oder wenn wir von einem Problem reden, dann ist das Problem meistens bei uns selber, als Eltern. Und wir müssen eigentlich bei uns den Knopf lösen und gar nicht beim Kind.
Also ich kann das nicht für alle Eltern sagen, aber das ist auf jeden Fall meine Erfahrung.
Mhm. Aber jetzt schnell ich werde nicht auf deinem Beispiel zu fest rumhacken, sondern ich habe mir auch ein paar Beispiele überlegt aus meinem Leben und ich hoffe, du redest nachher noch mit mir, weil ich muss wirklich sagen, was verbale Gewalt angeht, ich bin jemand, ich schimpfe oft, ich schimpfe ungern, aber ich schimpfe oft und leider schreie ich auch oft, mache ich auch wahnsinnig ungern und wie auch gesagt, eben, wir sind alle auf dieser Reise, wir probieren, sie herauszufinden. Es ist mit 3 wirklich auch so, dass zum Teil man kommt einfach an seine Grenzen, weil es einfach wirklich keine Pause nimmt. Also wenn die eine fertig ist, fällt der nächste an. Also es ist wirklich manchmal fast ein lustig. Aber ich habe ein ähnliches Beispiel wie du und es nimmt mich Wunder, ob ich habe viel darüber nachgedacht, über das spezifische Erlebnis, das sehr ähnlich ist zu deinem. Und weiss nicht, wie ich dort reagieren konnte. Und zwar war es so, dass meine Kinder auch, wie bei dir, zusammen, ich weiß gar nicht mehr, ob sie gespielt haben, also der Sohn und die Tochter, beide schon ein bisschen älter, 7 und 5. Und die Schwester hat den Bruder provoziert, das macht sie noch gerne, oder? Das ist ja auch so ein bisschen ihre Art, um die Aufmerksamkeit zu bekommen vom Bruder. Und er ist ja so verrückt worden, dass er sie im Bauch geschüttet hat. Und zwar Vollgas, oder? Mhm. Und sie ist hinter sich gefallen und ist gegen so ein Sofatischli getatscht. Mhm. Und sagen wir, es wäre 5 cm weiter oben gewesen, das hätte ihr das Knick brechen können, oder? Und hey, ich bin echt durchgestartet, oder? Mhm. Wirklich einfach durchgestartet, ähnlich wie du. Mhm. Und weiss aber bis heute eigentlich nicht genau, was ich hätte machen sollen, um ihm in diesem Moment das Ausmaß klar zu machen von dem, was da jetzt gerade passiert ist und warum das nie mehr passieren darf. Mhm. Und weisst, gäbe es jetzt da von dem, was du weisst, mit deinem ganzen Hintergrund, gäbe es da eine andere Möglichkeit, um in diesem Moment besser zu reagieren?
Ich denke es nicht, weil du hast so reagiert. Das bist du und du bist seine Mutter und so. Ich glaube, es ist einfach auch wichtig, dass du deinem Kind, also dass du erstens dir kein schlechtes Gewissen machst wegen dem, dass du mit dir selber nicht streng bist und sagst, hey, jetzt habe ich voll gefehlt. Und dass du einfach auch authentisch deinem Kind, also ich würde jetzt das ein bisschen Jesper Juhl-mässig, weißt, authentisch kommunizieren. Das heisst, du natürlich dich zuerst beruhigen, schauen zum Kleinen und so, ein bisschen Wasser trinken, ein paar Atemzüge. Vielleicht auch einen halben Tag später oder am nächsten Tag mit deinem Sohn Gespräch suchen. Und vielleicht sagen, hey, los, gestern ist sehr uncool gewesen, was du gemacht hast und auch wie ich reagiert habe und so. Eigentlich wollte ich nicht die Mutter sein, die dich so anschreit. Ich habe das nicht vorgehabt. Also wirklich voll authentisch. Und du kannst sagen, ich bin selber völlig überfordert gewesen mit dieser Situation. Und ich möchte eigentlich nicht mehr dich in Zukunft so anschreien, also ich arbeite daran, aber es ist einfach auch wichtig, dass du verstehst, dass du die Schwester nicht so kannst hauen. Und dann kannst du vielleicht, kannst du ihn vielleicht fragen, kannst du sagen, ja, aber ich verstehe es, gell, sie nervt dich und das muss mega nervig sein, wenn man so eine kleine Schwester hat, die alles so herzig findet und sie plagt dich die ganze Zeit. Sorry. Perks of Home Office. Die tun wir so, ja, so genau. Briefchen unter der Tür durchstecken.
Weißt du, ich muss sagen, ich finde, es passt ja. Also, weißt du, thematisch passt voll. Ja voll die Background, super. Oder? Ja. Also, das ist super.
Das können sich alle identifizieren mit mir. Genau, und bei deinem Sohn, dann würde ich ihm einfach wie ihn fragen: Hey, hast du eine Idee, was wir das nächste Mal machen könnten? Komm, wir tun uns jetzt ein bisschen vorbereiten. Weißt du, so wie die Sportler, die trainieren auf dem Marathon, wir tun uns jetzt vorbereiten, wenn das nächste Mal so etwas passiert. Wie alt ist dein Sohn? Ist er schon älter, gell?
7.
Ja, super. Das kannst du. Ja. Und dann kannst du ihn wie fragen, wenn das nächste Mal so etwas passiert, dass dich die Schwester nervt, hast du eine Idee? Und ich habe selber die Erfahrung gemacht, das ist wirklich krass, wie kreativ das kleine Kinder sind und wie kooperationswillig sie auch sind. Also sie wollen mit uns kooperieren und sie wollen, dass ihre Eltern glücklich sind. Das schreibt Alfie Kohn in seinem Buch so schön. Und das kann ich wirklich unterschreiben und einfach schauen, was er sagt. Und wenn er dann vielleicht keine Idee hat, kannst du vielleicht fragen, ja, und wie wäre es damit, dass du zum Beispiel das nächste Mal in ein Küssi haust oder einfach ganz laut schreist oder dass du Stopp rufst und versuchst halt mich zu holen. Und dann einfach zusammen, also weißt du, es gibt kein Patentrezept, aber ich glaube einfach mit ihm zusammen auf Augenhöhe die Lösungen suchen und ihm auch zeigen, hey, schau, ich bin auch nicht perfekt und ich habe geschrien und das war nicht geil gewesen. Und es tut mir von Herzen leid, aber du kannst einfach deinem Schwesterli, du musst einfach aufpassen Ja, also irgend sowas hätte ich jetzt gesagt, aber...
Ja, ich habe es so ungefähr in dieser Richtung gemacht, aber das, was du gesagt hast mit dem schlechten Gewissen, das muss ich sagen, also das habe ich schon gehabt. Also es ist wirklich, als wärst du erst dann irgendwie zusammengezuckt, oder? Und eben auch in Tränen ausgebrochen. Ja. Anders als deine Tochter ist mich dann nicht umarmen, sondern ist dann davon gerannt. Wow. Ich glaube, das gehört auch dazu. Das sind einfach so Momente, wo ich manchmal am Berg stand, und da sind sicher viele Leute, die jetzt auch zuhören, können das sicher sehr gut nachvollziehen, aber gerade wenn es um Geschwisterstreit geht, finde ich es wahnsinnig schwierig, dort eben bedürfnisorientiert zu sein, weil wem sein Bedürfnis, du kannst nicht beiden seine Bedürfnisse in dem Moment gleichzeitig stellen, oder? Also was heisst denn, wem sein Bedürfnis kommt denn zuerst? Und wo bleibt meins? Ja. Ich möchte gerne, dass die ruhig sind und sich nicht die ganze Köpfe einschlagen. Ja. Was sie jetzt im Moment natürlich noch viel mehr machen als unter normalen Umständen, sage ich mal. Oder?
Aber das hast du eben genau mega gut analysiert, weil das macht es für mich aus, das ganze Elternsein und das ganze Familienleben. Weil was oft in der bedürfnisorientierten Erziehung, was oft missverstanden wird, ist, dass die Eltern sich dann nur noch um die Bedürfnisse der Kinder kümmern. Aber bedürfnisorientiert heisst eben genau Bedürfnis von allen Familienmitgliedern berücksichtigen und schauen, wie wir zusammen einen Weg finden. Verhandeln, dealen, negotiaten mit kleinen Kindern. Ich habe das so herzig gefunden. Meine Tochter hat, also meine Grosstochter, sie ist 5. Und vor kurzem sind wir auch wieder so etwas am Verhandeln gewesen. Und dann sagt sie zu mir, aber Mami, es ist im Fall auch wichtig, dass du dein Gesicht nicht verlierst. Also so ein 5-jähriges Knöpfli, oder? Das habe ich so geil gefunden. Es ist schon noch spannend, weil ich habe das irgendwie mit ihr, glaube ich, so vor einem halben Jahr angefangen zu sagen, dass, schau, ich habe mein Bedürfnis, du hast dein Bedürfnis, wie finden wir dann einen Weg? Und dann habe ich wirklich immer gesagt, hey, es ist wichtig, Alea, ich weiss, du willst dein Gesicht nicht verlieren oder eben ich mein Gesicht. Und das ist ihr so geblieben. Und sehr oft geht es genau um so kleine Sachen. Weißt, das ist einfach so die Würde, wo der Kind so viel bringt. Und ja, die kleinen Bedürfnisse, gerade bei Geschwistern, gell? Also was mir auch sehr hilft, ist, das habe ich, glaube ich, bei der Nicola Schmidt, sie hat ja das Buch «Geschwister als Teams», kann ich sehr empfehlen. Vielleicht kannst du sie auch mal zu dir
einladen. Das kann ich leider nicht,
Sie tut eigentlich dafür plädieren, dass wir Eltern so ein bisschen wie Coaches und Vermittler sind. Also wenn Kinder streiten, ist es nicht an uns, zu sagen, was jetzt läuft, sondern also so viel wie möglich sich probieren, einfach aus dem Streit zu halten und wenn dann wirklich Köpfe rollen, eingreifen natürlich. Und dass du dann wie kannst so spiegeln und so wertfrei aufnehmen. Also du kannst sagen, oh, look, ich sehe, es hat da zwei Kinder in diesem Zimmer und die zwei Mädchen, die wollen beide das Rössli. Und jetzt das eine Mädchen, sie will unbedingt dem Rössli das Geschirr jetzt anziehen und mit dem einen Ausritt machen. Und das andere Mädchen ist völlig hässig, weil sie hat das Rössli eigentlich auf die keine Ahnung, sie will ihm gerade Zöpfchen machen. Und was haben ihr jetzt gefühlt? Das sind jetzt zwei Mädchen, die jetzt total hässig sind aufeinander. Und was könnten wir jetzt echt machen? Und dann kommen die Vorschläge und dann kannst du ganz fein vielleicht ein paar Tipps geben oder so ein paar Anstöße und nachher ist es wieder gut und kannst wieder gehen. Aber einfach so ein bisschen das Neutrale und das, das, ja.
Also wie ein Schiedsrichter eigentlich, wie ein neutraler Schiedsrichter, der einfach beobachtet, nein oder eben nicht, der einfach jemand, der einfach beobachtet und quasi kommentiert. Mehr so ja. Der Benny Turnherr vom Spielzimmer. So.
Ja, irgendwie so, genau. Okay. Aber ich glaube, wichtig ist, also ganz wichtig, wir haben ja auch schon über das geredet, ich glaube, das Wichtigste ist, dass du dir nicht gross überlegst, was würde jetzt Ellen machen oder was würde jetzt Maria Montessori machen oder wie ist jetzt Attachment Parenting Mom, sondern ich bin die Mutter und wenn mein Kind mit 30 sich an die Zeit erinnert, was für Erinnerungen soll es haben und was für eine Beziehung will ich zu meinem Kind.
Ja.
Führen.
Und ja, natürlich. Ja, klar. Gut, aber ich habe eh Angst. Ich habe immer das Gefühl, oder Angst ist vielleicht sehr übertrieben, aber du weisst ja nie genau, was denn du deinen Kind eigentlich mit auf den Weg ist. Also ich kann, ja wirklich, ich kann mir ja wirklich so fest Mühe geben, wie ich will, aber dass es irgendwann beim Psychiater landet und sagt, aber meine Mutter. Also eben, wir können es in dem Sinn, wir können es nicht steuern, gell? Auch wenn wir es noch so gut machen. Aber was mir vorher gerade hängen geblieben ist, eben gesagt, wo du gesagt hast, das vom Gesicht verlieren und die Würde, weißt, wo man sich gegenseitig die Würde lässt und eben einander nicht klein macht und einander nicht runterputzt, das hat ja wahnsinnig viel mit Respekt zu tun. Und mit gegenseitigem Respekt. Also eben nicht nur, dass das Kind uns respektieren, sondern auch, dass wir Kinder respektieren. Und da habe ich aber, da kommt eigentlich meine nächste Frage. Was ist denn, wenn der Respekt nicht zurückkommt von den Kindern? Und das erlebe ich im Fall regelmässig, wo ich so ein bisschen finde, hey, du respektierst weder meinen Wunsch nach Zeit für mich zum Beispiel, dass ich mal sage, hey, die nächste halbe Stunde, wenn irgendetwas ist, dann geht bitte einfach zum Papi. Und 10 Minuten später steht jemand im Zimmer und findet Mami. Was ja noch eigentlich voll okay ist. Und dann gibt es andere Sachen wie, bei uns ist Essen ist bei uns ein riesen Thema. Also es ist wirklich, ich habe keine Ahnung. Also, wir haben eine Nanny, sie hat dann irgendwann mal vorgeschlagen, ich könnte mit Nanny einen Kurs machen. Also, merci vielmals. ich habe da hinten hab ich mitgenommen. Aber nein, es ist wirklich so, bei uns, es fängt auch nicht zum Kochen. Es ist wirklich einfach immer jemand, der ein riesen Theater macht. Und nicht einfach im Sinn von, ich mag es nicht essen oder ich mag es nicht probieren, sondern wirklich mit Schreien, Motzen, blöd tun. Und ich komme dann mit den armen Kind in Afrika und dann ist es sowieso gelaufen über die Nacht. Nein, aber weißt du, was ich damit sagen? Also, was mir manchmal wirklich, wo ich manchmal ein Problem habe, ist, wo ich so finde, hey, und ich habe so viel Respekt für euch, kleine Menschen, aber hey, darf ich auch Bits haben, bitte?
Dafür darfst du was haben?
Darf ich auch Bits haben von diesem Respekt?
Ja,
also, absolut. Also, weißt du, wo ich dann manchmal, und wo ich dann nicht ganz, wo ich dann wirklich nicht mehr weiss, wie ich ihnen das so erklären soll, oder wie... Ohne, dass sie sagen, und ich bin deine Mutter und du hast mich zu respektieren, weil das ist dann auch wieder nicht so, das ist nicht so mein Style, oder?
So wie der Giacomo, und ich habe dich unter Schmerzen geboren.
Genau. Sie haben mir den Bauch aufgeschnitten. Für dich. Was sagt die Wissenschaft?
Ja, was sagt die Wissenschaft? Warte mal ganz rasch, ich muss jetzt wirklich noch. Du, lass mal schätzen, eine halbe Stunde, gell? Dann bin ich fertig. Ich liebe dich ganz fest, super. Super. Kannst du das dem Papi sagen? Ich komme gerade raus, ich liebe dich ganz fest.
Für deine Wand.
Ach, für meine Wand, danke vielmals. Ciao, ciao. Ach, sorry. Ich komme gerade.
Ich möchte
mega viel gehen. So. Also gut, jetzt sind sie drin. Jetzt ist das Absolute. Genau, das Thema Essen. Ich hatte ein sehr spannendes Gespräch mal mit einer Beraterin vom Kispi, die wirklich für Ernährung fokussiert, also spezialisiert ist. Und sie hat dann so gefunden, dass beim Essen, das ist eigentlich so das Typische, dann, wenn es um Macht geht, dann, wenn es Macht ein grosses Thema wird, das Kind eigentlich das Essen dann sehr fest ausnutzen, weil das ist wie so ihre letzte Macht, die sie noch bei uns Eltern ausüben können. Schätzl, warte mal, Entschuldigung, wenn das noch irgendwo tut mir auch leid.
Kein Problem.
Genau, wo sind wir gewesen? Essen. Und ich glaube, beim Essen, es ist so, also das Essen ist auch ein Thema, das mich extrem beschäftigt, weil, wo es so zu diesen Essenskonflikten ist, kann ich mich tatsächlich auch fragen, was ist das Essen für mich? Weißt du, so, wie ist meine persönliche Esskultur? Esse ich gesund? Bin ich zufrieden mit meinem Essverhalten? Esse ich, wenn ich gestresst bin? Esse ich, um mich zu trösten? Und das ist natürlich ganz ein anderes Thema, das wir jetzt vertiefen können. Was mir aber auch beim Essen sehr geholfen hat, ist der Herbert Renz-Polster. Er hat ja in seinem Buch «Kinder verstehen» oder so aus der Evolutionssicht erklären, warum Kinder sind, wie sie sind. Und ein Grund, wieso Kinder Gemüse nicht gerne haben und Süßes bevorzugen, ist, dass früher ist eigentlich alles, was grün war, ist Gift gewesen. Und Beeren, okay. Die süßen Beeren, die sind eigentlich, die hätte man können essen. Und das ist eigentlich der Grund, wieso, also es ist eigentlich wie in unseren Genen, das grüne Zeug, das ist einfach, können sterben und darum haben Kinder nicht gerne Gemüse. Und als ich das wie verstanden habe, ist es für mich so viel einfacher gewesen, um das Thema Essen einfach irgendwie auch lockerer zu sehen. Aber ich weiss nicht, ob dich die Antwort jetzt
befriedigt in dem Sinne. Mir geht es fast mehr eben um einen Respekt, wo für mich damit zusammenhängt. Also, wie kann ich meinen Kindern vermitteln, dass ich ja für sie jetzt etwas gemacht habe und für sie in der Küche gestanden bin und dass es eigentlich schlussendlich schon okay ist, wenn sie das nicht gerne haben oder wenn sie es nicht probieren wollen, aus welchen Gründen auch immer, mit dem kann ich auch leben. Aber dass sie gleich irgendwie mir gegenüber sich, ja, wie soll ich sagen, anständig verhalten und mir nicht meine ganze Leistung so zunichte machen. Also ich habe es auch schon probiert zu erklären, im Sinn von, stell dir jetzt mal vor, du hast jetzt mir 20 Minuten, du hast mir eine mega schöne Zeichnung gemacht und hast dir auch Mühe gegeben und du kommst mir die bringen und ich schiesse es einfach am Boden und stehe drauf. Da wärst doch du auch traurig. Also das habe ich wirklich probiert, ihnen schon so zu erklären. So. Ja.
Und das hat nichts gebracht.
Also sie verstehen es dann schon. Sie finden dann, aha, ja, Mo, das wäre mega blöd und es würde mich mega traurig machen. Aber sie schauen auch voneinander ab. Also ja, das klar. Ist dann halt noch das Nächste, oder? Ja. Wenn der eine schreit, dann schreit die andere um.
Ja, es ist schwierig. Also, gell, ich kenne natürlich jetzt auch deine Kinder nicht gut genug, um da. Also, eben, ich wollte mir jetzt auch nicht anmassen, um dir zu sagen, wie du mit deinen Kindern musst reden. Ich glaube, was mir bis jetzt noch oft viel geholfen hat, ist Geduld. Also, ich merke, dass ich sehr oft so fertige Vorstellungen habe, wie die Kinder sich benehmen müssen. Und wenn sie dann der Realität nicht entsprechen, dass ich dann sehr frustriert bin. Und oftmals braucht es einfach sehr viel Zeit, weil die kleinen Köpfe, die sind einfach noch nicht so entwickelt wie wir und es braucht sehr viel Repetition und liebevolle Repetition. Also beim Essen ist das bei uns eigentlich nie ein Problem, aber vielleicht ein Beispiel, wo dir könnte helfen, in Bezug auf Essen deinen eigenen Weg zu finden, ist, also mir ist es eigentlich egal, ob wir jetzt mir ist es nicht so wichtig, dass wir alle am Tisch schön sitzen und so. Und das ist wie so, jede Mutter muss für sich ihre Grenzen finden und so. Was mir aber hingegen mega wichtig ist, ist, dass ich am Morgen meine 30 Minuten im Badzimmer alleine habe. Das ist wirklich so wie meine Meditation. Also duschen, cremen, ein bisschen schminken, Zähneputzen, einfach in Ruhe, ohne dass... Das ist mir so wichtig und da habe ich etwa 3 Jahre gebraucht, um zu merken, dass wenn am Morgen allbot jemand ins Badzimmer kommt, dass mich das nachher völlig stresst für den ganzen Tag. Und wenn ich die 30 Minuten habe in Ruhe, bin ich nachher wirklich wie ein anderer Mensch. Und bis ich das überhaupt gecheckt habe, ist recht lang gegangen. Also weißt du, deine eigenen Bedürfnisse jetzt, was ist dir wichtig? Das kann vielleicht so etwas Kleines sein, wie die 30 Minuten im Badzimmer. Für mich ist es mega wichtig. Und ich habe tatsächlich, ich bin seit etwa einem Monat dran mit meinen Töchtern, also 3 und 5, das einfach wirklich jeden Tag zu erklären, und zwar nicht wie früher, wo ich gesagt habe, hey, Gott verdammt, jetzt kommen wir nicht rein, wenn ich aus der Dusche rauskomme und in die Tür aufgeht, habe ich kalt und ich habe das nicht gern, sondern wirklich ruhig und liebevoll und geduldig sagen, hey, look, mir ist es mega wichtig, dass ich die 30 Minuten im Badzimmer habe und ich verschwinde nicht, weil ich glaube, so ganz kleine Kinder, wenn du in einem anderen Zimmer bist, haben das Gefühl, du bist weg, du bist nicht mehr in der Welt, und darum dreht es die Tür und darum klopft es die ganze Zeit die WC-Tür, und das hat mich amigs wahnsinnig gemacht. Und ich kann ihnen wirklich, aber das kannst du wahrscheinlich auch bei einem gewissen Alter, bei einem Zweijährigen kannst du das wahrscheinlich noch nicht erklären. Ja, und dann habe ich wirklich einfach geduldig jedes Mal versucht zu erklären, hey, schau, weißt, ich tue so gerne in Ruhe duschen und das ist für mich so wichtig und ich komme ja wieder zurück. Und einfach immer wiederholen, hey, und jetzt machen sie das. Ich kann letzte 30 Minuten alleine in dem Badzimmer sein, obwohl die Kinder heim sind. Und dann bin ich rausgekommen und dann habe ich ihnen wirklich gesagt, hey, schau, das ist einfach so schön für mich, dass ich jetzt in Ruhe haben können, mein Zeug dort machen und meine Zeit, und ich finde es so schön, dass ihr das respektiert. Und klar, es kann sein, dass sie es morgen wieder nicht machen, aber das ist jetzt wirklich etwas gewesen, wo ich gemerkt habe, hey, es braucht einfach Geduld, und oft erwarte ich von meinen Kindern, dass sie einfach sofort Sachen machen, ja, die einfach nicht Realität entspricht, weil Kinder brauchen einfach viel Zeit, und vielleicht könntest du das ja aufs Essen anwenden. Weißt, oder vielleicht könntest du das auch irgendwie so ein wie in einem Spiel, dass du wie so, ich weiß nicht, ob ihr so Babys oder vielleicht so Bären habt, die vielleicht alle zusammen am Nachttisch sind und dann so ein die Gefühlswelt von der Mutter, ihnen das vielleicht so spielerisch einfach zu erklären, dass dir das wichtig ist, und einfach nicht aufgeben. Weißt, mit
Geduld. Das finde ich noch eine gute Idee. Also wie nachher spielen, die ganze Situation.
Ja. Oder dass du ihnen das als Geschichte am Abend erzählst. Weißt, so, es hat irgendwie zwei Mädchen oder Mädchen und Buben und ihre Eltern und bla und bla. Also musst aufpassen, du musst es ja nicht manipulieren in dem Sinn, aber einfach, dass du ihnen versuchst, ja, deine Gefühlswelt, einfach die Empathie zu wecken.
Genau, das finde ich aber so herausfordernd. Den Kindern die Gefühlswelt zu erklären und eben, wie du sagst, mit ihnen auf Augenhöhe zu sein und sie aber gleichzeitig nicht zu überfordern mit dem.
Ja.
Ja, das finde ich persönlich sehr grosse Herausforderung.
Absolut. Und ich glaube, das mit dem Respekt, das ist natürlich, es ist sehr neu. Also weißt, der Ansatz, er ist nicht neu, Maria Montessori hat ihn schon vor Jahren hat über ihn geschrieben, aber er ist für unsere Kultur einfach sehr neu, weil wir sind nicht so aufgewachsen und es ist eigentlich in unserer Kultur nicht gegeben, dass man Kinder muss respektieren und auf Augenhöhe mit ihnen leben. Und obwohl uns vieles kognitiv einleuchtet, ist es einfach in der Praxis sehr schwierig, weil wir wissen nicht, wie. Mhm. Und es ist für mich eben ein riesen Thema, weil wenn du siehst, wie wir in der Gesellschaft mit Kindern umgehen, also ich erzähle ja immer von der Sprache, für mich ist halt einfach die Sprache auch sehr wichtig. Und so Begriffe wie Schreibaby oder Trotzkind oder Arschlochkinder, ich meine, ich finde Mittermeier ja wirklich lustig, aber der Begriff Arschlochkinder, jetzt stell dir vor, du würdest einer Mutter Schreimutter sagen oder Trotzvater oder Arschlocheltern. Weißt, das wäre eine Beleidigung, aber mit Kind ist das wie, man geht so um, es ist normal. Und das sind kleine Geschöpfe eigentlich völlig so, ja, mit einer leeren Festplatte auf die Welt kommen. Und sie erleben so viel Respektlosigkeit. Und gleichzeitig kommen dann so ein bisschen die älteren Leute, die öfter sagen, ja, das Kind hat keinen Respekt. Aber wir würden nicht auf die Idee kommen, diesen Kindern den Respekt vorzuleben. Also was ich zum Beispiel auch früher, das mache ich immer noch oft, was mich zum Beispiel sehr nervt, ist, wenn sie so durch die ganze Wohnung mir schreien. Ich bin hochsensibel und ich habe das, das macht mich wahnsinnig. Und so, Mami, Mami, Mami. Und dann habe ich wie so mich mal gefragt, hey, und wie mache ich es eigentlich? Und natürlich, wenn ich gekocht habe, dann schreie ich, kommt essen, oder? Ja. Aber sie sind in dem Moment völlig vertieft in ihrem Puppenhaus oder etwas am Malen und plötzlich hören sie so, kommen den Tisch. Natürlich gehen sie mit mir auch so um. Und jetzt habe ich tatsächlich angefangen, wenn sie etwas spielen und ich etwas von ihnen brauche, meistens in der perfekten Welt, natürlich funktioniert das nicht immer, dass ich dann probiere, so zu ihnen ins Zimmer zu gehen und zuerst bin ich mal dort, dann spüren sie meine Präsenz und dann tue ich vielleicht das Handgelenk berühren und sage, hey, los, Alia, darf ich dich ganz schnell stören? Ich habe eine kleine Frage. Und ich meine das zu einem 3-jährigen oder einem 5-jährigen Kind, hey, das habe ich auch erst müssen lernen. Und das hat sie letztens bei mir gemacht und das habe ich so herzig gefunden. Und ich glaube, es ist effektiv den ganzen Respekt, den müssen wir einfach mit Kindern noch lernen. Und die Respektlosigkeit, die passiert so oft auf einer subtilen Ebene, dass wir uns eigentlich nicht wundern müssen, dass unsere Kinder uns den Respekt nicht geben. Aber ich glaube, was noch so mich oft tröstet, ist, dass ich wie sage, ich gebe einfach mein Bestes, ich mache, was ich kann und ich bin überzeugt, dass es sich später wird auszahlen und zeigen. Aber man darf nicht sofortige Resultate erwarten.
Eben, man kann so viel lesen, wie du jetzt gelesen hast, und es gibt am Schluss gleich immer noch keine Patentlösung für jede Situation. Und bei dir habe ich dort etwas gelesen gehabt, auf Schemamapool, wo du mal so geschrieben hast, du hast die eigene Awesomeness so ein bisschen anfangen zu dokumentieren. Also wirklich so positive Erfolgserlebnisse. Kannst du mir über das noch etwas erzählen?
Ja, ich glaube, das Konzept heisst Taking in the Good. Und das ist, glaube ich, von Rick Hansen. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ich kann das nachher raussuchen für die Show Notes. Das ist eigentlich, es kommt so ein bisschen aus der Resilienzforschung, weil unser Hirn tut eigentlich sich viel mehr aufs Negative fokussieren, schon evolutionsbedingt. Also ist das Beispiel, wenn du einen Artikel schreibst und auf Dagi Mama Blog und dann gibt es irgendwie, oder nein, Dagi Mama Blog ist ein blödes Beispiel.
Das ist ein blödes Beispiel, weil du darfst Kommentare nicht lesen.
Genau, das von dem haben wir ja schon gehabt. Stimmt. Aber du schreibst einen Artikel auf deinem Blog, auf Any Working Mom, wo in deiner Bubble und so und von normalen Leuten gelesen wird. Und nachher hast du vielleicht 7 Kommentare, die sagen, hey, es hat mir mega geholfen, danke vielmals. Und ein Kommentar, der einfach sagt, also sorry, dein Kind wird irgendwann mal eine Last für die Gesellschaft, und also, die dich wirklich fertig macht. Am Abend, an welchen Kommentar denkst
du? Ja, natürlich an den.
An die 7 guten, genau. Oder an den einen schlecht. Also wir tun das wirklich sehr, das ist wirklich wissenschaftlich nachgewiesen, dass das Hirn sich einfach aufs Negative fokussiert. Und man kann aber das Hirn tricksen, indem man die Aufmerksamkeit aufs Positive lenkt. Und gerade wir Mütter, wo einerseits gesellschaftlich sehr gerne unter Druck gesetzt werden, aber uns selber auch extrem viel schlechtes Gewissen machen, weil wir einfach mit dieser verdammten Verantwortung in die kleinen Wesen richtig gross ziehen, konfrontiert werden, haben auch oft eine Tendenz, uns eben so schlecht zu machen und unseren Fehler aufzuhängen. Und da gibt es eben das Tool oder Instrument, dass man sich einfach wirklich die guten Sachen aufschreibt. Und man kann es zum Beispiel in einer Tasse machen, dass du so ganz viel einfach eine Tasse anstellst und jedes Mal, wenn du etwas gemacht hast, wo du gefunden hast, hey cool, das ist genau mein Leben. Und nicht, das ist das, was Ellen gemacht hat oder das ist das, was jetzt Montessori-Pädagogik, sondern das bin ich, Andrea, und genau so wollte ich leben. Und das ist mir jetzt heute cool gelungen, aufschreiben, ist das drin. Oder du kannst dir auch, was ich zum Beispiel mache, ich habe so eine E-Mail-Adresse eröffnet und dann schicke ich die E-Mails einfach auf diese E-Mail-Adresse und das ist so ein bisschen wie mein Tagebuch dort drin. Was im Fall auch cool ist in der Beziehung, also ich habe das auf meinen Partner angewendet, der mich ein bisschen unglaublich genervt hat. Und dann habe ich einfach so, ich habe nur noch alles schwarz gesehen. Irgendwie, es hat seine Socken und das hat er wieder gemacht, das hat mich alles genervt. Und dann habe ich aber angefangen, wirklich das Taking in the Good, also wirklich die guten Sachen zu sehen, aufschreiben und mir am Abend noch einmal wiederholen. Und das ist wirklich faszinierend. Also ich glaube, der Hack hat wie meine Ehe schon fast gerettet.
Wirklich?
Wie das Hirn plötzlich anfängt, positive Sachen vorzuspulen, auch aus der Vergangenheit. Plötzlich sind mir Sachen in den Sinn gekommen, die er früher gemacht hat, die ich so cool gefunden habe, die ich völlig vergessen habe. Und das ist so faszinierend gewesen, weil du dein Hirn einfach umpolen kannst. Also du kannst es auf dein eigenes Selbstwert, Selbstbewusstsein anwenden, du kannst es auf deinen Partner anwenden und natürlich auch auf deine Kinder. Also es ist wirklich, es ist mega interessant. Das ist auch ein Thema, wo ich mich auf meinem upcoming Podcast sehr fest damit beschäftigen will. Wie kann man unser Hirn dazu nutzen, zum glücklicher und besser zu leben?
Zum glücklicher sein. Ja, finde ich super. Ich finde auch, dass du die Beziehung und Partnerschaft jetzt noch so in die Runde wirfst, finde ich grossartig. Weil eben, du hast vorher am Anfang auch gesagt, es geht nicht mehr nur um mit dem Kind auf Augenhöhe zu leben, sondern eben auch mit dem Partner. Und ich denke, gerade jetzt in dieser Situation ist es für ganz viele ganz, ganz schwierig, weil so gern, dass man die Leute auch hat, nämlich sein Partner und seine Kinder. Man ist jetzt in die 24 Stunden miteinander. Das ist sehr, sehr herausfordernd. Und was ich auch als grosse Herausforderung sehe, ist, sich dort auf einer Linie zu sein. Also, ich weiss nicht, wie es bei euch ist, oder ist eigentlich auch egal in dem Moment, wie es bei euch ist. Aber es ist ja schon oft so, dass entweder hat man genau den gleichen Erziehungsstil und dann hat man das, oder den gleichen Umgang mit dem Kind und dann hat man das abgesprochen und man ist wahnsinnig linear in dem. Finde ich toll, kennen sehr wenige Leute, die das so leben können. Oder man hat eben ein bisschen verschiedene Vorstellungen davon. Und ich denke, im Moment wird das überall einfach stündlich ausgehandelt, oder? Mhm. Was gilt jetzt? Das, was Mami sagt, das, was der Papi sagt. Mhm. Mami und Papi werden hässig aufeinander. Mhm. Wie ist das bei euch jetzt konkret? Also weißt, seid ihr da, ist dein Mann auch so fest mit dir und genau gleich oder eingestellt? Oder hat er zum Beispiel vielleicht auch seiner eigenen Kindheit andere Vorstellungen noch mitgenommen?
Es ist ein Mix. Also wir haben, ich glaube, so in den Grundzügen sind wir uns sehr einig und das ist ein grosses Glück. Ich habe dort aber auch wie müssen. Also ich habe dort auch eine riesen Lernkurve gemacht. Ich habe so viel müssen. Das ist eigentlich eben, das sind so die Themen, die mich als Mutter sehr, sehr haben reifen. Und ich bin überhaupt noch nicht angekommen. Also ich wollte nicht irgendwie Beziehungstipps geben. Aber ich glaube, mein grösstes Learning war, loslassen. Wirklich loslassen und sagen, schau, das Kind hat zwei ältere Teile und wenn der Papi mit ihm anders umgeht als ich, ist das so. Und es ist nicht an mir, meinem Partner zu erklären, wenn er mit seinem Kind muss umgehen und das Kind wird keinen Schaden davon tragen. Und einfach so die, ich hatte am Anfang auch das Bedürfnis gehabt, so die Kontrolle zu haben. Und ich habe dann gemerkt, sobald ich loslasse und wirklich nichts sage, dann passiert wie Magic.
Ich könnte mir noch vorstellen, dass das ist ja so etwas, was eigentlich automatisch sehr oft der Mutter einfach zugeordnet wird. Oder so eine Überkompetenz in Sachen Kindererziehung. Und egal, ob jetzt die Mutter primär die ist, die eigentlich mehr mit dem Kind zusammen ist oder nicht, es wird dem eigentlich so wie suggeriert, oder? Du bist Mutter und du musst eigentlich wissen, wie es läuft. Vielleicht kannst du dir vorstellen, vielleicht ist das für gewisse Männer ja auch schwierig, um da nachher überhaupt, sich auch zu behaupten und zu mir einen Platz zu finden. Und ich sage, ja, hey, aber ich habe auch etwas zu sagen hier.
Ja, darum ist eben das Loslassen so wahnsinnig wichtig. Also ich kann dann wirklich für mich wie müssen sagen, hey, look, ich vertraue dir einfach, mein Mann, ich vertraue dir und so wie du machst, ist gut und ich tue mich wirklich radikal nicht mehr reinmischen. Und einfach wirklich, weil wenn du loslässt, wenn du ihm darum bist, dann kann er sich eben auch selber mit dem auseinandersetzen. Und schlussendlich, es geht ja um seine Beziehung zu den Kindern, es geht ja nicht um deine Beziehung. Das sind natürlich mega Themen, wo viele Eltern einfach gar keine Zeit haben zum Besprechen, weil du bist ja so mit Beruf und mit Kind und mit Schlafmangel, dass du eigentlich gar keine Zeit für Beziehung hast. Und dann geht's eigentlich, dann ist wie die Frage, um was geht's eigentlich? Weißt, geht es wirklich um die Erziehung? Geht es wirklich darum, dass er jetzt mit dem Kind anders redet als ich? Oder geht es darum, dass wir als Paar einfach schon lange nicht funktionieren? Und da sind wir wieder bei dem Thema, dass es eigentlich gar nicht um das Kind geht, sondern um einen selber.
Ja, und wahrscheinlich auch ein bisschen ein Teufelskreis ist, oder? Also ich denke eben, man ist müde, es ist anstrengend. Ich finde die ganze Auseinandersetzung eben jetzt nicht nur mit dem Partner, aber auch mit dem Kind. Also eben jedes Mal sich einladen, jedes Mal diskutieren, jedes Mal aushandeln. Das ist anstrengend. Das ist echt etwas, wo, also mir geht's aber als Eingemachten, oder? Und manchmal mag man halt einfach nicht mehr.
Aber ich glaube, genau das, also weißt, ohne die Last deinen Kindern zu übergeben, aber genau das könntest du wie so sagen, hey, schau, es ist wirklich, heute ist so anstrengend für mich und es ist irgendwie, ich bin halt auch manchmal überfordert und ich versuche einen Weg mit euch zu suchen. Also weißt, es ist wichtig, dass du wie versuchst, authentisch mit deinen Kindern zu kommunizieren, ohne ihnen irgendwie so heile Welt vorzuspielen. Weißt, jetzt gerade beim Corona, dass du wie nicht sagst, wenn das Kind fragt, hey, machst du dir Sorgen, Mama, wie du das nicht sagst, ah, nein, es ist alles gut, sondern dass du vielleicht sagst, hey, mal, es ist eine neue Situation, ich bin überfordert, aber es hat im Fall nichts mit dir zu tun. Und ich suche einen Weg, um mit dem umzugehen, aber du musst es nicht. Also ich schaffe es und ich liebe dich, das hat nichts mit unserer Beziehung zu tun, aber es ist effektiv so, dass ich im Moment ein bisschen am Struggle bin, aber du musst dir die Sorgen nicht machen. Weißt dass du, weil was ich oft versucht habe, ist, so ein bisschen meinen Kindern so eine heile Welt vorzuspielen. Und ich meine, dass du es nicht sagst, das gehört zum Leutesten.
Alles wahr. Also, ja, denke ich auch, ob das sie so wirklich so die Antennen haben, die sie eigentlich alles aufnehmen, wo wir vielleicht selber manchmal nicht mal merken. Oder?
Absolut.
Wie ist es bei dir, Abschlussfrage, wenn wir schon gerade auch bei Corona sind, ist bei dir der Lagerkoller schon da? Oder seid ihr noch am durchhaben?
Hey, ich muss ehrlich sagen, es gefällt mir eigentlich recht gut. Es ist so entspannt, wir haben den Stress am Morgen nicht mehr, zu meinen Kindern und Kindern gekommen. Ich glaube, das tut uns allen unglaublich gut und ist für mich sicher ein Learning, das ich mitnehmen aus der Corona-Zeit. Ich schaue wirklich, was tut uns gut, was brauchen wir und Fokus auf die Verbindung. Und Verbindung nicht mit meinem iPhone, mit dem Live-Ticker, sondern wirklich Verbindung auch mit mir selber. Meine Yoga-Lehrerin hat es mal so schön gesagt, irgendwie only when you can connect with yourself, you can connect with others. Und das finde ich noch so am ganzen Corona, wenn du nicht raus kannst gehen, dann gehst du halt rein, gehst in dich rein. Und ich weiss, das ist so völlig spirituell, aber das ist wirklich, das hilft mir im Moment sehr. Mhm. Und einfach so ein bisschen auf die Verbundenheit und Gemütlichkeit und zwischendurch die Türen drehen und in den Wald schreien. That's life. Also weißt, es ist nicht irgendwie alles Frieden, Freude, Eierkuchen. Und ich glaube einfach wirklich auch mit sich selber nicht judgy umzugehen, mit sich selber freundlich umzugehen und sagen, hey, es ist jetzt halt einfach so und es ist okay.
Dass wir jetzt die Situation so nehmen, wie sie ist und einfach daran wachsen, so gut wir können, oder?
Ja.
Genau. Absolut. Hey Ellen, vielen, vielen Dank für all deine Inputs und so deine Reflexionen. Ja, ich finde es so spannend, du hast so viele Sachen gelesen, du hast so ein grosses Wissen. Und eben, es geht nicht darum, zum Erziehungstipps zu geben, aber es geht vielleicht darum, zu sagen, hey, schau, der könntest du mal nachlesen. Das wäre vielleicht etwas, was dich könnte interessieren. Hast du noch so zwei, drei Werke oder Sachen, wo du sagst, das würde ich jedem empfehlen, zum Hören, zum Lesen, zum mal den Einstieg finden. Was könntest du da mitgeben, unseren Podcast-Hörer und Hörerinnen?
Also ich glaube, es gibt so drei Standardwerke. Liebe und Eigenständigkeit, Alfie Kohn. Ich kann dir nachher noch den Link schicken mit der Leseprobe, weißt du, dass die Leute die PDFs runterladen können.
Das wäre super.
Das ist ja im Dagi-Magi Ende Jahr ist es die grosse Titelgeschichte gewesen und es geht eigentlich so um bedingungsloses Elternsein. Also er schreibt wunderbar und auch sehr wissenschaftlich. Also es ist wirklich sehr ein Life-Changer. Mhm. Ein grosser Augenöffner. Dann gibt es ein Werk von Simone Davis. Montessori für Eltern ist jetzt ganz neu auf Deutsch erschienen. Und das ist einfach so ein Schinken, aber extrem praktisch. Also du kannst wirklich im Inhaltsverzeichnis kannst eigentlich fast jedes Problem nachschlagen. Und sie gibt sehr, sehr gute, einfache, verständliche Tipps, gerade so um Leben auf Augenhöhe und Respekt und so. Und dann gibt's eben Herbert Renz-Polster. Das ist auch mein absoluter Lieblingsautor. Da würde ich mit Kindern verstehen anfangen. Mhm. Das ist eben dort, wo er wissenschaftlich evolutionstheoretisch erklärt, warum Kinder so ticken, wie sie ticken. Also auch zum Beispiel, wieso das Kind nicht alleine wenn schlafen ist, weil früher wären sie von einer Hyäne gefressen worden, wenn sie in der Nacht einfach alleine unter einem Baum geschlafen hätten. Also sie haben müssen bei einem grossen, warmen Körper schlafen, zum Überleben. Und das sind einfach wirklich so Theorien, die einem als Mutter extrem helfen, weil du merkst, hey, ja, es ist nicht mein Kind, das irgendwie gestört ist, es bin nicht ich, der voll das gemessed up hat, sondern es ist einfach normal.
Genau.
Ich glaube, das hilft sehr.
Super, merci vielmals. Und das Wichtigste müssen wir natürlich auch nochmal sagen, Schemamapool, www.schemamapool.com. Dort kann man alles von dir lesen und alles über dich nachlesen.
Yes. Hey, nein, ist schon fertig. Ich bin enttäuscht.
Sorry.
Ich wollte so viel sagen.
Du hast ja viel gesagt. Aber wir deine Kinder, die wollen rein. Sie
nein, aber jetzt
sie
ist Ruhe.
Das
jetzt
Zimmer.
Ich weiß. Reden.
Ich weiss, sorry.
Hey, ich danke dir viel, viel mal, dass ich auf deinem Podcast sein darf, Andrea. Merci viel, viel mal.
Mich hat es mega gefreut. Danke vielmals, Ellen. Das ist mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom.
Danke vielmals fürs Zuhören.
Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch noch auf anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook, auf Pinterest
und auf eurem lokalen Spielplatz.
immer dort, wo am meisten geschrauben wird.